Siebentens, Diamanten im Netz. Der Dalai Lama stieg aus dem weißen gepanzerten Ambassador und schlurfte zu einem provisorischen Podium, das neben dem imposanten Stupa in Sarnath errichtet worden war. Ein paar hundert Pilger und Mönche hatten sich dort versammelt und warteten darauf, dass der Dalai Lama das Wort an sie richtete. Es war Januar und der geistliche und weltliche Führer des tibetischen Volkes hatte sich auf eine außergewöhnliche Pilgerfahrt zu den heiligsten buddhistischen Städten Indiens begeben. Sarnath war die erste Station. Zwei Dutzend hohe Lamas in ihren typischen kastanienbraunen Gewändern, dicke Weihrauchstäbe in den Händen, säumten den Weg, um ihn willkommen zu heißen. Ich staunte über die entsetzliche Haltung des Dalai Lama. Sein Rücken war fast völlig gekrümmt, während er auf die Lamas zuging. Wie viele tibetische Mönche hatte er gerundete, nach vorn fallende Schultern, die den Eindruck erweckten, er habe einen Buckel, eine unterbewusste Körpersprache, die Demut andeutete und die im Laufe der Zeit zum Dauerzustand wurde. Der Dalai Lama begrüßte die Lamas, die Erlauchtesten im buddhistischen Pantheon Tibets, sehr herzlich und mit einer ungezwungenen Kameradschaftlichkeit. Diese älteren spirituellen Meister wetteiferten schonungslos miteinander, wer sich am tiefsten verneigen konnte. Als sich der tibetische Führer seinem mit Ringelblumen geschmückten Thron näherte, blieb er stehen und betrachtete das 10 Stockwerke hohe Monument, eine ungewöhnlich aussehende Konstruktion, die entfernt an eine riesige sowjetische 2-Stufen-Rakete erinnerte, nur dass die Spitze eher flach als stromlinienförmig war. Es war schon ein kleines Wunder, dass der vor 2 Jahrhunderten erbaute Stupa, der jeden Sommer dem Monsunregen ausgesetzt war, noch stand. Da eine größere Renovierung anstand, war er von einem Bambusgerüst umgeben. An die unteren Sprossen hatten die Pilger als Opfergabe zahlreiche weiße Schals gebunden. Der Stupa steht dort, wo Buddha nach seiner Erleuchtung unter dem Bodhi-Baum in Bodh Gaya seine erste Predigt hielt. Für viele ist Sarnath gleichbedeutend mit der Geburtsstätte des Buddhismus. Nach dem Tod Buddhas gedieh die Religion in Indien über 1,5 Jahrtausende bis zur Invasion der Muslime. In den vergangenen 30 Jahren ist Sarnath jedoch erneut zu einem Zentrum buddhistischen Denkens geworden. Ein Dutzend neuer Tempel und Klöster, welche die unterschiedlichen Richtungen des Buddhismus repräsentieren, wurde erbaut und während der Pilgerzeit strömen die Gläubigen hierher. Der Dalai Lama hatte mir erzählt, dass Sarnath in ihm starke Gefühle auslöse. Kurz nach seiner Flucht aus Tibet im Jahr 1959 hatte er eine Pilgerfahrt nach Sarnath unternommen. Dort hatten 2000 notleidende Tibeter, die einige Wochen zuvor den Himalaya überquert hatten und ins Exil gegangen waren, vor dem berühmten Stupa auf ihn gewartet. Sie waren in einer sehr schlechten Verfassung. Die meisten von ihnen hatten auf dem Marsch Verwandte verloren, einige hatten schlimme Erfrierungen erlitten. Mit nichts weiter auf dem Rücken als ihren Kleidern und ein paar eilig geretteten Familienstücken erreichten sie die dunstigen Ebenen Sarnaths und errichteten behelfsmäßige Unterkünfte, um sich recht und schlecht durchzuschlagen. Als der damals 24-jährige Dalai Lama die Menge sah, brach er zusammen und weinte. Alles, was er während jener turbulenten Monate erlebt hatte, die stetig zunehmende Repression der Chinesen in Lhasa, die Flucht über den Himalaya, die Erkenntnis, dass er zum Flüchtling geworden war, all das wurde ihm in diesem Moment klar. Die widersprüchlichen Gefühle, die er verdrängt hatte, brachen aus ihm hervor und er weinte, wie er nie zuvor geweint hatte. Mein allererstes Treffen mit dem Dalai Lama fand, wie ich schon erzählt habe, im März 1972 statt. Ich erinnere mich noch daran, wie unsicher ich mich fühlte. Ich wusste damals nicht viel über die sino-tibetischen Beziehungen, aber eins wusste ich immerhin, die Chinesen hatten während der Okkupation des Landes sehr viele Tibeter getötet. Ich hatte mir Gedanken gemacht, wie der geistliche und weltliche Führer des tibetischen Volkes auf mich reagieren würde. Schließlich war ich, seit er vor einem Jahrzehnt ins Exil gegangen war, der erste Chinese, der ihm gegenüber saß. Wie Sie sich vielleicht erinnern, sagte ich vor kurzem bei einem Interview in Dharamsala zum Dalai Lama, beschäftigte mich bei meiner ersten Audienz im Jahr 1972 vor allem die Frage, ob sie die Chinesen hassten. Sie sagten mir, sie würden sie nicht hassen. Sie sagten mir, sie hätten ihnen wirklich vergeben. Eure Heiligkeit, das war nur 13 Jahre, nachdem ihr euer Land verloren hattet. Eure Großmut überraschte mich. Das ist buddhistische Praxis, sagte der Dalai Lama. Ich bin kein Einzelfall. Viele Menschen, die den tibetischen Buddhismus ausüben, haben eine ähnliche Einstellung. Versöhnlichkeit und Mitgefühl sind ein wichtiger Teil unserer Praxis. Was empfinden Sie heute den Chinesen gegenüber? Ich denke, meine Vorträge hier und auch in Taiwan haben Ihnen meine Gefühle gegenüber den Chinesen deutlich gemacht, antwortete der Dalai Lama. Ob es sich um Geistliche, um gewöhnliche Menschen, um taiwanesische Beamte oder sogar taiwanesische Leibwächter handelt, ich bin sehr freundlich zu ihnen. Vielleicht deshalb, weil ich seit meiner Kindheit im Nordosten Tibets gebrochen Chinesisch sprechen kann. Das ist so. Deswegen reagiere ich ganz automatisch auf diese Weise, wenn ein Chinese mir als echter Freund begegnet. Aber wo immer ich hingehe, wann immer ich jemanden kennenlerne, ob einen Schwarzafrikaner, einen Inder, einen Chinesen oder einen Europäer, ich glaube, das ändert kaum etwas an meinem Verhalten. Ich habe es zwar nicht gesagt, aber ich glaube, das stimmt nicht ganz. Meiner Meinung nach hat sich der Dalai Lama immer besondere Mühe gegeben, eine Beziehung zu den Chinesen herzustellen, vor allem zu den Festlandchinesen. Er engagiert sich sehr bei diesen Begegnungen und häufig sind die Menschen von Gefühlen für ihn überwältigt. Ich erinnerte mich an sein Treffen mit dem chinesischen Autor Wang Lixion in Washington, D.C. Wang war der erste Chinese, der offen und unvoreingenommen über die derzeitige Situation in Tibet schrieb. Dieses Treffen war ungewöhnlich. Statt Wang wie üblich in seiner Hotelsuite zu empfangen, wartete der Dalai Lama, begleitet von seinen Leibwächtern und seinen persönlichen Beratern, in der Nähe des Aufzugs. Diesen Respekt erweist er nicht allzu vielen Menschen, zumindest habe ich es selten erlebt. Der Dalai Lama begrüßte Wang herzlich auf Chinesisch, Ni Hao. Dann nahm er ihn bei der Hand und führte ihn zu seiner Suite. Schweigend setzten sie sich einander gegenüber auf Sofas neben dem schwarzen Steinway-Stutzflügel, der Mönch in seinem kastanienfarbenen Gewand und der Autor in seiner dunkelblauen chinesischen Jacke. Plötzlich sprang der Dalai Lama auf, streckte die Hand aus und zog Wang zu sich hin. Er legte seine Stirn fest an Wangs Stirn. 10, 20 Sekunden vergingen. Als sie auseinandertraten, sah Wang, dass der Dalai Lama feuchte Augen hatte. Später schrieb er in einem Buch, in dem er von ihren Unterhaltungen berichtete, »Vielleicht sah er mich als Repräsentant der Chinesen an, die seit Generationen an der Grenze zu Tibet wohnten. Er hatte zwar in der Vergangenheit einige Chinesen getroffen, aber die meisten von ihnen waren Emigranten, die ihre Wurzeln nicht mehr in China hatten. Nun, warum habe ich den Chinesen gegenüber diese freundlichen Gefühle?« setzte der Dalai Lama seinen Gedankengang fort. Meine Gefühle, mein Denken werden bestimmt vom Prinzip der Interdependenz. Als ich zum Beispiel in Taiwan war, traf ich mich mit Führern der DPP, der Demokratischen Fortschrittspartei, die herrschende Partei Taiwans. Ich sagte ihnen, was Tibet anbelange, strebe ich nicht nach Unabhängigkeit. Und ich sagte ihnen, Taiwan solle seine Beziehungen zu China ebenfalls sorgfältig überdenken. Taiwan ist in den Bereichen Wirtschaft, Verteidigung und so weiter auf besonders enge Beziehungen zu China angewiesen.